Amen. Vielen Dank euch. Für den Einstieg in diese Predigt, und ich freue mich, dass Johannes nachher mit dazukommt, habe ich euch ein Bild mitgebracht, das ihr gleich hier an der Wand seht. Und ihr seht einen zugegebenermaßen ziemlich massiven Baum. Wer im letzten Gottesdienst schon hier war, wird sich vielleicht erinnern, dass wir uns so einige Sachen vergegenwärtigt haben anhand dieses tollen Teils, der gar nicht so weit wegsteht in Brandenburg in der Nähe von Kloster Lenin, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher. Und ich habe euch letzte Woche mit hineingenommen, euch die Frage zu stellen, als dieser Baum noch ganz jung war, so 2, 3 Jahre alt. Und heute gehen wir noch ein Stück in der Geschichte weiter zurück, nämlich zu der Frage, als es noch gar keinen Baum gab. Irgendwann gab es diesen einen Moment, dieser besondere Moment, wo dieser kleine Baum gepflanzt wurde. Vielleicht war es nur ein Samen, der in die Erde gefallen ist, vielleicht scheinbar zufällig, vielleicht ganz bewusst gelegt worden ist. Das kann man jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Wir sehen nur noch das Ergebnis dieses Ereignisses, dieses Moments. Und da sage ich, wow, also Momente, die können so eine Bedeutung haben. Da kann so viel daraus entstehen. So was Großes, 800 Jahre, knapp 800 Jahre. Und man blickt immer noch auf diesen Moment zurück. Ich möchte heute auf einen Moment eingehen, den ein Mann in der Bibel erlebt hat, wo wir auch noch sagen, dieser Moment, dieser besondere Moment, auf den blicken wir heute immer noch zurück. Es geht um Petrus und seine Jüngerkollegen, um es mal so zu sagen. Und wir lesen einen Bibeltext aus Matthäus 16. Da lese ich die Verse 13 bis 16 vor. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Also, er bezieht sich auf sich selbst, mich. Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, antwortete Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich finde diese Verse so bezeichnend und ich möchte in 5, 6 Minuten sie einfach mal entfalten, um so die Kraft, die in ihnen drinsteckt, herauszustellen. Als erstes haben wir in dem Vers 13 so eine Ortsangabe. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs im heutigen Israel in das Gebiet von Caesarea Philippi. Das war jetzt nicht ein besonders bekanntes Nest, wo man sagen kann, Stadt von Weltbedeutung. Aber es ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen hat der Kaiser dort einen Tempel errichten lassen, wo es um einen Kaiserkult ging. Zum anderen gibt es da einen Teich, an den viele Leute hingegangen sind und Götzen angebetet haben. Und für die Bevölkerung damals war es klar, okay, Caesarea Philippi, das ist doch dieser Ort, wo, ja, da wird irgendwie gebetet. Also der hat irgendeine religiöse Bedeutung. Da passiert irgendwas an diesem Ort. Und jetzt kommt Jesus und kommt mit seinen Jüngern in diese Nähe, also in die Nähe dieses Ortes, wo man den Eindruck hat, okay, hier kommen alle hin zum Beten, hier passiert geistig was. Wir würden vielleicht heute irgendeine moderne, fromme, christliche Pilgerstätte, keine Ahnung, für den einen ist es das, für das andere das, ich nenne bewusst keine Namen jetzt, so nach dem Motto, ja, da passiert was. Das ist so ein Ort, der ist gesegnet, würden wir sagen. Ne? Aber für damalige Verhältnisse war das auch ein Ort belastet mit Götzenkult. So ein, manche sagen heiliger Ort, je nachdem, aus welcher Religion du kommst. Und die Juden wüssten da wird nicht unser Gott angebetet, denn das war in Jerusalem. Da wird ein anderem Götzen gehuldigt, geheiligt, was auch immer. Und an diesem Ort stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, für wen halten die Leute mich eigentlich? Und das war immer so eine Spannung. Leute haben sich ganz viele Bilder von Jesus gemacht, ganz viele Vorstellungen gehabt. Wer ist er denn eigentlich? Die einen denken das, die anderen denken das. Und genau das kommt auch in dieser Antwort von seinen Jüngern zum Ausdruck. Einige halten dich für Johannes den Täufer, der zu dem Zeitpunkt offenbar schon enthauptet wurde, also tot ist. Andere für Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament. genauso Jeremia oder einen der anderen alten Propheten. Also es kommt in allen Antworten, die gegeben werden, kommt etwas Prophetisches zum Ausdruck. Er ist ein Prophet, ein weiser Mann, der etwas zu sagen hat, ja, durch den auch Gott zu uns spricht. Und dann kommt dieses Kontrastprogramm und die Frage, die Leute, das eine und das andere, und ihr, fragt Jesus seine Jünger. Er stellt also einen Unterschied heraus. Hey, die Leute denken, aber was denkt ihr denn? Ihr, die ihr so nah dran seid oder ganz auf die eine Person des Petrus zugeschnitten. Was denkst du, wer ich bin? Und interessant ist doch, dass es Jesus offensichtlich darum geht, hey, was denkst du denn persönlich über mich? Ja, lass mal die ganzen Botschaften, die draußen sind, alles, was so gesagt wird, lass das mal alles stehen, im Raum stehen. Aber was sagst du zu mir? Du ganz persönlich, du Daniel, was sagst du, wer ich bin? Wer bin ich für dich? Und das ist jetzt keine subjektive Wahrheit, sondern die sucht schon nach Anhaltspunkten. Und das ist auch in der Antwort von Petrus zu erkennen. Petrus, man sieht, dass er so das Herz auf der Zunge trägt. Und er ist derjenige, der haut eine Antwort raus, wo er wahrscheinlich hinterher erst checkt, welche Bedeutung diese Antwort hat. Und er sagt, du bist der Messias. Rums. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Der Messias, der Gesalbte, der vor langer Zeit schon angekündigt worden ist. Und die Israeliten haben eine wahnsinnig große und reichhaltige Messias-Vorstellung gehabt. Und anschließend noch das Zeugnis, der Sohn des lebendigen Gottes. Für mich war neu zu verstehen, diese zweite Bemerkung, die hat wahrscheinlich die Jünger damals gar nicht so aus den Latschen gekippt, wie wir es vielleicht denken würden. Denn schon vorher, zwei Kapitel vorher, als Jesus, ich glaube, er stillt den Sturm, sagen sie, du bist der Sohn Gottes. Durch dich spricht Gott, in dir ist irgendwie die Gegenwart Gottes greifbar. Und wir haben dieses Zeugnis mehrfach im Alten Testament, im Psalm 2, du bist Gottes Sohn und so weiter. Also diese Vorstellung, die war damals schon vorhanden. Aber diese Kombination der beiden, die ist einzigartig. Und auf die möchte ich hinaus an dieser Stelle. Dieses persönliche Zeugnis, was universelle Bedeutung hat, von Petrus. Du bist der Messias, die Vorstellung, die sie vom Messias haben. Und dann, du bist der Sohn Gottes. Und beides kommt an dieser Stelle zusammen. Und das ist etwas Grandioses, denn hier wird ein Samen gelegt, wie dieser Baum, den wir anfangs gesehen haben. Hier wird ein Samen in die Erde gelegt und hier ist sozusagen die Geburtsstunde der Beziehung von Jesus zu Petrus, der geistlichen Beziehung, des geistlichen Lebens von Petrus. Vielleicht kann man sagen, hier hat er begriffen, wer Jesus wirklich ist. Also christologisch, die Lehre von Jesus, ist dieser Satz unglaublich bedeutsam, weil hier Petrus auf den Punkt bringt, wer ist Jesus? Und ich stelle mir das so vor, ne? Ganz bildlich jetzt gesprochen, Gott, so ein bisschen Blick auf die Erde, er hat Jesus auf die Erde geschickt und sagt, hey, wir wollen, dass die Menschen endlich checken, dass, wie sehr wir sie lieben. Deswegen schicke ich das Beste, was ich habe, meinen Sohn auf die Erde. Und ich warte auf diesen Moment, wo sie dieser Groschen fällt, wo es Klick macht. Und Jesus tut es eine, er kommt auf die Erde, wird geboren, wächst auf, Teenager wird größer, wird erwachsen und alle war und Gott steht immer noch so hinten und sagt, wann checken Sie es, wer Jesus ist? Und Jesus ist auf der Erde, er wächst, er wird immer größer und er tut seine ersten Wunder, er stillt einen Sturm und die sagen, ja, du bist der Sohn Gottes. Aber noch nicht so ganz. Und dann, Gott steht immer noch da. Ja, komm, weiter. Und es geht weiter, das Leben mit Jesus. Und irgendwann kommt dieser eine Moment, der Messias und der Sohn Gottes. Wow, jetzt ist der Moment da. Jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt ist das passiert, worauf Gott schon so lange gewartet hat, dass die Menschen verstehen, hey, Gott will uns so nahe sein. In Jesus bin ich Mensch geworden. Ich will die Menschen erlösen. Ich will ganz nahe zu ihnen kommen. Und dieser Moment, der ist so richtig bedeutsam. Wie der Moment, als dieses Samenkorn oder was auch immer oder ein kleines Blütenblatt mit Samen dran in die Erde gefallen ist und diese Linde, die ich euch am Anfang gezeigt habe, endlich aufgewachsen ist. Und ihr seht, was daraus geworden ist. Und manchmal brauchen die Sachen echt Zeit, dass etwas aufwächst, dass etwas größer wird. Also, dieser Bibeltext hat eine reichhaltige Erfahrung. Ich möchte jetzt den Johannes einladen, mit nach vorne zu kommen. Und Johannes, du blickst auf keine 700 Jahre zurück. mit deinem Leben. Du blickst auf wenige Jahre zurück, aber ich glaube, bei dir sind auch einfach Dinge in dein Leben reingelegt worden, wo du merkst, hey, die sind erst zur Entfaltung gekommen. Und weswegen ich dich heute eingeladen habe, mit zu predigen, vielleicht wer in verschiedenen Mavuno-Chats mit drin ist, hat gesehen, hey Johannes, Moment, du bist doch mal irgendwo auf der Straße gewesen und hast da einfach gepredigt, so eine evangelistische Predigt und hast Menschen zum Glauben aufgerufen. Und ich habe dann so gedacht, Moment, wenn der auf der Straße predigt, warum kann er nicht hier auch mal mit predigen? Und deswegen habe ich gesagt, komm Johannes, das müssen wir jetzt mal gemeinsam machen. Und die Frage, die für mich so offenbar ist oder auf der Zunge liegt, ist, wie kommt es denn dazu, dass du dich auf die Straße stellst, ich weiß nicht wo, Alex habe ich gehört und andere Stellen, von denen du gesprochen hast, und einfach predigst und Menschen von Jesus erzählst. Wie kam es dazu? Was sind so die Anfänge? Oder das macht man ja nicht. Also ich mache das nicht einfach so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da sind ja so ein paar Wachstumsschritte dabei gewesen.
Also ich bin Johannes. ich wusste gar nicht, wie gut deine Überleitung ist, weil das ist ja genau das. Also ich würde sagen, obwohl ich mein Leben lang Christ bin, habe ich erst vor 2,5 Monaten, ist dann bei mir so der Groschen gefallen, ne, wie du es eben gesagt hast.
Okay.
Dass ich so verstanden habe, was Jesus eigentlich für mich ist und wie persönlich das eigentlich ist. Und wie es dazu kam. Angefangen hat alles mit dem Morgengebet bei Mavuno. Ne? Da haben wir ja, für alle, die es nicht wissen, jeden Morgen eine Stunde über Zoom gebetet um 5.30 Uhr. Oder 5, ich weiß nicht mehr.
Naja. Das war 5.30 Uhr.
Genau. Und dann
offensichtlich haben es viele verdrängt, weil es so früh gewesen ist.
Ja, und ich fand das sehr wertvoll. Ich war zugegebenermaßen auch nicht immer dabei, aber dieses Starten mit Gott in den Tag und sich mal morgens so klar machen, so, das ist mein Gott, der ist für mich da und ich gehe jetzt nicht allein diesen Tag, das hat für mich erstmal echt viel bewirkt. Mhm. Und das war dann so die Zeit, wo ich überhaupt erst angefangen habe, so auf Arbeit mal mit meinen Patienten über Gott zu sprechen, wenn es sich mal hier und da angeboten hat und dann auch immer mal wieder für Leute gebetet habe. Und es wurde dann sehr schnell belohnt, dass da ziemlich emotionale Sachen passiert sind, auch bei den Leuten. Ich hatte ein Erlebnis ganz kurz, wo ich angefangen habe, für eine Frau zu beten und plötzlich ist mir alles eingefallen, was sie mir die letzten 2 Jahre erzählt hat. Und ich hatte das alles vergessen und die ist aus allen Wolken gefallen und war total aufgelöst. Und ich bin auch total aus allen Wolken gefallen, wo das jetzt alles herkam. Aber genau, das waren so die ersten Schritte mit Mut, irgendwie mal was zu probieren und so zu machen, was in der Bibel steht, was ich dachte, das müsste ich doch eigentlich tun, wenn ich wirklich glauben würde, müsste ich doch jetzt da irgendwie Schritte gehen. So, ne?
Das ist jetzt 2 Jahre her, das, genau. mit dem Morgengebet. Und wie würdest du es jetzt sagen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Denn du hast vorhin auch von einem anderen Zeitraum gesprochen, von 2,5 Monaten.
Genau, dem geht auch noch eine kleine Geschichte voran. Und zwar, wer sich noch an City of Light letztes Jahr erinnert, das war eine Großevangelisation in Berlin, wo Christus für alle Nationen 1,5 Wochen lang jeden Tag mehrere Outreaches in Berlin hatte. Das heißt, die haben sich einfach mit einem Lautsprecher und einer Gitarre irgendwo in die Stadt gestellt, angefangen da zu predigen, Leute anzusprechen und Unmengen an Flyern zu verteilen. Und wir hatten kurz vorher hier von jemandem von Christus für alle Nationen so ein 1:1-Training, wie kann man Leute ansprechen mit so einer Karte, und das fand ich okay. Und dann bin ich einfach mal einen Tag hin zum Potsdamer Platz und habe mir so angeguckt, Brandenburger Tor, wie die das so machen, und habe daneben gestanden, mich so ein bisschen geschämt und dachte so, oh, die sind ganz laut und die schreien Leute an und so kann man doch keine Menschen erreichen, und dachte so, hoffentlich kennt keiner, ich gehöre hier dazu. Ja, und dann kam es so, dass Boogie aber sich für Montag zum Outreach als Lobpreiser dann verpflichtet hat bei denen, und ich habe Boogie halt versprochen, ich mache mit, und hätte ich ihm das nicht versprochen, hätte ich auf jeden Fall gekniffen. Aber so ist es dann gekommen. Ich war dann halt da und habe mit Lobpreis gemacht am Cottbusser Tor, meinem absoluten Horrorort in Berlin, der auch noch sehr nah an meiner Uni ist, wo mich viele Leute kennen. Und dann, ja, dann habe ich gesehen, was dort passiert ist. Und dieser Satz, die Ernte ist reif und es gibt keine Arbeiter, die die Ernte einbringen, den habe ich immer nur gelesen, aber nie so richtig geglaubt, dass das wahr ist, weil Leute wollen ja nicht über Gott reden und so. Aber dann habe ich gesehen, dass es ist wahr. Da waren Leute, die haben uns zugehört, die sind zusammengebrochen, die haben geheult, die sind zu uns gekommen, haben ihr Leben einfach ohne irgendwas zwischendurch so, hey, wie kann ich mein Leben Jesus geben? Und sowas habe ich gesehen den ganzen Tag lang. Und dann habe ich erstmal gesehen, boah, alles, was in der Bibel steht, ist wahr und ich will das jetzt irgendwie auch so. Es überfordert mich zwar noch, aber dann habe ich mir halt vorgenommen, okay, heute will ich mit einer Person hier reden. Und dann kam es auch so, dass da eine obdachlose Frau war, die wurde schon von keine Ahnung wie vielen Leuten angesprochen, aber die wollte mit niemandem reden, aber die kam dann zu mir. Und das, ja, das hat mich sehr aufgebaut, dass ich dann irgendwie da jetzt irgendwie mit ihr reden darf. Und das war die erste Person auf der Straße, für die ich gebetet habe. Und das war wirklich toll. Und dann war ich mit einmal süchtig danach. So, und dann bin ich jeden Tag wieder raus zu diesen Outreaches nach der Arbeit noch. Ich war total fertig, aber ich wollte dahin, weil endlich, da gab es irgendwie das, was ich so mein Leben lang gesucht habe. So, da habe ich einfach gemerkt, hier bin ich zu Hause, hier ist Gott. So, das ist, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe, diese Freiheit, das zu machen, was in der Bibel steht. Und jetzt bin ich endlich dabei und tue es. Das war der Anfang. Da ist aber immer noch nicht der Groschen gefallen, da ist nur die Motivation gekommen.
Das heißt, du warst ja zu dem Zeitpunkt schon Christ, du hast dein Leben schon Jesus gegeben. Du hast schon einen Anfang mit ihm gemacht und gesagt, Jesus, ich will mit dir leben, will in deiner Nachfolge leben. Und jetzt kommst du darauf, wo du merkst, hey, jetzt weiß ich, wozu Gott mich gebraucht. Ich weiß, was er mit meinem Leben vorhat. So klingt das für mich.
So weit war ich noch nicht.
Ich will nicht zu viel in deinen Mund legen.
Nee, so weit war ich noch nicht. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, hier ist was, das hatte ich vorher nicht und das habe ich vorher nirgends gefunden. Mhm. Und da werde ich mich auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise investieren. Mhm. Und jetzt kommt das von vor zweieinhalb Monaten, genau. Da hat Christus für alle Nationen ein Firecamp in Berlin gemacht. Das ist also ein Camp, was gezielt Leute eine Woche lang dafür schult, auf die Straße zu gehen. Die haben aber genauso wie bei Musketier nicht so viel erklärt, was bei diesem Camp passiert, und das war alles so ein bisschen hinter Wolken so versteckt. Mhm. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum ich mich angemeldet habe. Ich habe halt immer wieder Leute davon reden hören und mein Mitbewohner hat jemandem versprochen, dass er da hingeht, und ja, es war dann mehr so ein, ja, warum nicht? Und hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich auch wieder gekniffen. Zum Glück wusste ich es nicht. Ich glaube, es ist genau der Punkt, warum die nicht so viel über das Camp erzählen. Mhm. Ja, da bin ich dann hingekommen und es ist erstmal ganz anders gestartet, als ich dachte. Ich dachte, wir lernen direkt, wie predigt man und sowas. Nee, es ging erstmal damit los, dass sie uns halt mehrere Tage lang einfach wie in unserem Leben wühlen mussten und da ganz viel wieder ausgebuddelt haben und einfach nur stundenlang Lobpreis gemacht. Und ich habe da noch nicht so richtig verstanden, was das soll, aber der erste Hit, der dann so kam, das war, dass wir am ersten Abend hörendes Gebet gemacht haben. Das heißt, wir haben Zettel bekommen, die umgedreht und dann einfach in uns reingehorcht und für jemanden anderen was aufgeschrieben. Und wir wussten nicht, wem gehört der Zettel. Und da stand dann bei mir drauf, mach deinen Mund auf und rede, was in deinem Herzen ist. Irgendwie sowas in der Art stand da. Und dachte, ja, okay, gut, das ist schon mein Thema, so dass ich oft meine Meinung hinterm Berg halte, weil ich mich nicht traue, die zu sagen oder denke, andere Leute sind viel weiser als ich. Ich darf hier gar nicht reden. Und dann der zweite Abend war der erste richtige Durchbruch, wo wir in der Gebetszeit die Aufgabe bekommen haben, dass wir einfach den Heiligen Geist fragen sollen, so, wo ist eine Situation in unserem Leben, die uns richtig gefangen hält? Und ich habe gebetet und sofort bekommen, was das ist. Also ich habe ein Bild gesehen, wo ich mit meinen Eltern am Tisch saß. Es war nicht mehr als das, aber ich wusste sofort, was gemeint ist. Nämlich, dass ich viele Sätze von meinen Eltern gehört habe, wie: Du redest schon die ganze Zeit, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Mund halten. Halt derart Sätze so. Und das halt über viele Jahre hinweg. Und das hat bei mir dieses Gefühl ausgelöst von, ja, meine Meinung ist nicht wichtig, ich nerve alle nur, ich sollte lieber im Hintergrund bleiben. Ja, und das hat halt mein ganzes Leben durchzogen. Also schon bei Gebetszeiten, dass ich einfach nicht laut gebetet habe, weil ich dachte, die Leute beurteilen mich dafür und warten nur, bis ich endlich fertig bin. Solche Gedanken. Und dann bin ich darüber ins Gebet gegangen, dachte so, ich habe das doch meinen Eltern schon vergeben. Ich habe sogar mit meinen Eltern zusammen darüber schon gebetet. Und dann ist mir klar geworden, ja, ich habe das sogar beim Vergeben runtergespielt und dem Ding nicht die volle, naja, nicht diese Kraft beigemessen, die es eigentlich hatte. Und dann habe ich bis ins Detail ausformuliert, was das mit mir gemacht hat, was meine Eltern gesagt haben, wie es mir damit ging. Wirklich 5 Minuten lang jedes Detail formuliert. Und dann bin ich total zusammengeklappt, habe nur noch geheult. Und dann kam einer der Leiter halt und hat irgendwie auch ein Bild gehabt, was damit übereingestimmt hat und hat mir dann halt gesagt, so, jetzt stell dir doch mal diese Situation vor, aber tausch alle Leute durch Jesus aus. So, und jetzt sitzt du an diesem Tisch und da drüben sitzen nicht deine Eltern, sondern Jesus, und der ist nur da, weil er jetzt hören will, was du zu sagen hast und weil er wissen will, was dich interessiert. Und dann hat er gebetet und gesagt, so, dieser Einfluss dieser Situation auf sein Leben, der endet heute in Jesu Namen. Und es ist abgefallen wie eine Last. Das war unglaublich. Mhm. Ja, also auch diese Perspektive hatte ich nicht. Ich habe immer nur gebetet und gehofft, dass was passiert, aber dass mir jemand sagt, so, das ist jetzt vorbei. Das hat so eine ganz neue Tür mir geöffnet, so, was Jesus eigentlich tun kann. Und am nächsten Tag habe ich dann schon gemerkt, dass ich einfach so einen Frieden hatte, den ich vorher nicht hatte. Also normalerweise, wenn andere Leute sich unterhalten und dann kommt mir ein dummer Kommentar in den Kopf, dann habe ich den sofort rausgelassen, einfach irgendwie, um was zu sagen oder gesehen zu werden. Und am nächsten Tag brauchte ich das einfach nicht mehr. Also ich habe den dummen Kommentar zwar in meinem Kopf gehabt, aber ich musste ihn nicht sagen. Ich saß einfach da, mir ging es gut. Ich habe mich trotzdem gut und geliebt gefühlt und das war neu.
Das war dann wie so ein Wachstumsknoten, der sich aufgelöst hat.
Das war auf jeden Fall so dieses Netz, was mich gehalten hat. Das war dann erstmal weg. Aha. Und der nächste Schritt kam dann, also der absolute Durchbruch kam dann nochmal 2 Tage später, als wir das Predigtraining hatten. Wir hatten Struktur gelernt, wie kann man auf der Straße predigen, was muss man erzählen. Und da das Gemeindehaus sehr klein war, wo wir waren, haben wir uns in 3 Gruppen geteilt und dann in diesen Gruppen das voreinander geübt und dann einfach Feedback gegeben, so über Formulierungen, das kannst du kürzer halten, leg darauf mehr Wert, so die Art. Und meine Gruppe war halt draußen auf der Laderampe, also direkt im Wohngebiet, weil ja nicht genug Platz war. Und dort haben wir halt angefangen dann zu predigen. Ich war noch nicht dran, habe erstmal den anderen zugehört. Und unsere Instruktorin hat dann ein Beispiel gegeben, ganz kurz. Und die hat so laut gepredigt, dass im Wohnblock die Fenster aufgegangen sind, die Leute rausgeguckt haben und sich beschwert haben. Und direkt über uns auf dem Balkon hat eine Frau gewohnt, die war richtig angepisst von uns. Und die hat dann erstmal stunk gemacht, dann hat meine Instruktorin ihr einfach nur in die Augen geguckt und ihr halt von Jesus Liebe erzählt und ist gar nicht auf diesen Ärger eingegangen. Und das hat man richtig gesehen, wie es da gearbeitet hat. Dann ist sie rein, hat laut Schlager angemacht, hat versucht uns zu stören, hat sie wieder ausgemacht, wieder zugehört. Am Ende kam sie dann raus mit einer Jacke und einem Stuhl und einer Tüte Chips und hat sich 7 Predigten von uns reingezogen und hat einfach nur noch zugehört. Man hat gemerkt, so wie das Leute einfach verändert, wenn sie diese Liebe so übergeschüttet bekommen, ohne Pause. Wir sind dann reingegangen, ich war immer noch nicht dran, aber dieses ganze Hin und Her da draußen hat mich so aufgewühlt, ich hatte so Bauchschmerzen, habe so gezittert am ganzen Körper, ich so aufgewühlt war davon und als ich dann dran war, habe ich gesagt, Leute, ich kann das jetzt nicht, ich breche zusammen, wenn ich jetzt irgendwie das machen muss, aber die haben das hat die nicht so gejuckt, die haben sich dann im Kreis um mich rumgestellt, einfach so gebetet, dass sich jetzt meine Zunge löst und oh boy, dann hat sich meine Zunge gelöst, aber wie, also das war wirklich... Es ist wie aus mir so rausgeschossen. Ich war selber überfordert, dass ich so plötzlich so, ich habe nicht geschrien, aber ich war schon so laut wie noch nie und habe einfach so schnell ich konnte so alles geredet, was auf meinem Herzen war. Und das war wirklich so, wie dann so Wasser einfach so einen Damm wegspült, so diese letzte Schwelle von Menschenfurcht, dass das einfach dann, ich endlich wieder laut sein konnte, was ich mir bei meinen Eltern halt nie getraut habe. Und das war die ganze Zeit ein Teil von mir und durfte nicht raus. Und in diesem Moment ist es mit einem Mal so einfach voll durchgebrochen. Und den ganzen Rest des Tages wollte ich einfach nur noch laut sein. Ich habe im Lobpreis mitgegrölt, weil ich das endlich konnte. Und das ging vorher nicht. Und diese Freiheit habe ich nie gefühlt. Und die letzten beiden Tage sind wir dann wirklich rausgegangen in diesen Gruppen mit einem Lautsprecher, haben eine Demo angemeldet und angefangen, auf der Straße zu predigen. Und meine erste Predigt war mit Abstand die beste, weil ich einfach noch nicht so richtig wusste, wie soll das laufen. Beim Training bin ich immer hängen geblieben, wusste nicht mehr, was ich sagen soll und habe dann einfach gebetet, so Gott, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt laufen soll, aber mach du es, weil ich bin jetzt einfach nur hier, aber gebrauch du mich. Und die erste Predigt war der Hammer, es ist einfach nur so rausgeflossen aus mir. Das war auf jeden Fall nicht ich und das hat dann so nochmal den Siegelstempel quasi draufgedrückt auf das, was ich da bekommen habe, dass das jetzt bestätigt ist von Gott. Ich bin jetzt frei davon, ich kann das jetzt tun. Und dieses Bedürfnis, so rauszugehen und das jetzt, was ich erlebt habe, anderen Leuten zu erzählen, dass auch andere Leute frei werden können, das ist einfach bis jetzt geblieben. Und deswegen gehe ich raus, weil das, ich habe das bekommen und ich will, dass das andere auch bekommen.
Was ich so höre, ich finde das richtig klasse. Ich finde das super, dass du das Gefühl hast, jawohl. Diese Zunge ist gelöst, eine Blockade ist weg. Und was ich jetzt raushöre, um auf diesen Baum zu kommen, ist diese Sehnsucht danach, solche kleinen Samen zu legen. Damit, weil du selber gespürt hast, was alles wachsen kann. was frei werden kann, was entstehen kann, wenn sozusagen so eine Beklemmung weg ist, wenn so eine Angst weg ist, sondern wo Freiheit da ist. Und das ist echt cool. Und ich habe dich ganz bewusst eingeladen, um zu sagen, hey Johannes, stell dir doch mal vor, wir sind jetzt wir sind die Straße sozusagen, wir haben keine Ahnung von Gott, wir wissen gar nichts von ihm, wir sitzen vielleicht da mit unserer Tüte Chips oder vielleicht auch mit irgendwas anderem in der Hand, vielleicht wissen wir auch noch nicht, in welche Richtung das losgehen soll, was in unserer Hand ist. Stell dir einfach mal vor, wir sitzen hier als skeptisches Publikum, die von Gott eigentlich nicht so viel wissen wollen und wo du eher so der Störenfried bist. Also ich mache jetzt bewusst ein Setup, um dich ein bisschen herauszufordern. Wo du ein Störenfried bist, du störst gerade unsere innere Ruhe. Ich will eigentlich hier nur in der Stadt sein und will das gar nicht hören, was du mir sagst. Nimm uns einfach mal mit rein und erzähle uns oder predige zu uns das Evangelium, als hätten wir überhaupt keine Ahnung. Ich werde so ein bisschen in den Hintergrund treten und du kannst predigen.
Also hallo, ihr Lieben am Cottbusser Tor, gell, das seid jetzt ihr. Tut mir leid, dass ich euch jetzt stören muss, dass ihr jetzt hier bei eurem Kaugummi kauen oder wo immer ihr gerade euren Gedanken nachhängt, ich euch jetzt störe und jetzt labert euch dieser Typ ins Ohr, aber ich stehe hier nicht einfach nur so, um irgendwie euren Nachmittag zu ruinieren, sondern im Gegenteil, ich stehe hier, weil ich was erlebt habe, was ich teilen will und weil ich eine Hoffnung habe, die Leben verändert hat, die mein Leben verändert hat und auch das Leben von anderen verändert hat und ich weiß, dass sie euer Leben verändern wird, wenn ihr euch darauf einlassen. Deswegen hört mir zu, das sind keine verschwendeten 5 Minuten, sondern das sind 5 Minuten, die Leben in sich haben, die euer Leben verändern können und die euch freimachen können und euch Frieden geben können auf eine Weise, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und ich starte mal sehr gern mit einer Geschichte, die illustriert das sehr gut. Und in dieser Geschichte geht es um einen Pfarrer, der nach der Arbeit halt durch sein Dorf spaziert und geht er einfach so lang und plötzlich hört er so schrille Schreie, so ein bisschen schrill, aber dumpf und denkt sich, was ist das denn? Das klingt aber gar nicht gut. Und folgt diesen Schreien hinterher, ne, läuft da einfach hin, wo er denkt, wo die herkommen und findet eine Seitengasse in der Straße und geht dann diese Seitengasse rein. Ganz hinten ist es dunkel und ganz hinten ist noch so ein kleiner Lichtfleck und da in diesem Lichtfleck sitzt ein kleiner Junge vor einem Vogelkäfig. In dem Käfig sind kleine Vögel drin und die flattern ganz aufgeregt und die Federn fliegen umher und die Vögel kreischen und der Junge hat einen Stock und haut immer wieder auf diesen Käfig ein und steckt den Stock in diesen Käfig und quält einfach diese Vögel und scheint das total zu genießen. Und der Pastor geht zu ihm hin und meint, hey, was machst du denn mit den Vögeln? Und der Junge meint, ja, ich quäl die, das ist halt mein, das macht Spaß. Meint, ja, wieso quälst du sie denn? Naja, ich mag das einfach, wie sie schreien und wie ihre Federn rumfliegen und das, ja, und wenn ich dann fertig bin, dann gebe ich sie meiner Katze. Und der Pastor so, hey, gib mir doch die Vögel. Und der Junge meint, nee, ich gebe dir nicht die Vögel, das sind meine, ich habe die gefangen. Wenn du welche willst, dann hol dir eigene. Außerdem sind die Vögel hier nicht mal besonders schön, die sind ziemlich hässlich eigentlich. Und der Pastor meint, okay, gut, wenn du sie mir nicht geben willst, dann kaufe ich sie dir ab. Und dem Jungen, den leuchten natürlich schon die Dollarzeichen in den Augen, der wittert das große Geschäft. Und er sagt, ja, wie viel Geld haben Sie denn? Und der Pastor guckt in sein Portemonnaie, da sind 2 Dollar drin, das war damals eine Stange Geld. Und der Junge guckt so schielt und sagt dann, oh, zufällig kosten die Vögel genau 2 Dollar. Ja, und der Pastor weiß natürlich, ne, dass er voll über den Tisch gezogen wird, aber es ist ihm egal, weil er halt unbedingt diese Vögel befreien will. Also gibt er dem Jungen die 2 Dollar, nimmt den Käfig und geht. Und dann geht er raus aus dem Dorf, aufs Feld, stellt den Käfig auf den Boden und öffnet die Tür. Aber die Vögel, die sind halt ziemlich verängstigt. Die brauchen eine Weile und der muss immer wieder ein Stück weggehen, damit die Vögel sich trauen, dann so langsam einer nach dem anderen in diese Tür zu fliegen, sich dahin zu setzen. Dann breiten sie ihre Flügel aus und letztendlich fliegen sie dann alle los in ihre Freiheit rein. Und was ich an dieser Geschichte so mag, ist, dass sie halt so ein Sinnbild ist dafür, wie unser Leben hier auf der Erde funktioniert. Also ein Vogel macht ja aus, dass er fliegen kann. Zumindest die meisten Vögel macht das aus. Nehmen wir das Bild einfach mal so, wie es ist. Und wenn ein Vogel nicht fliegen kann, dann ist eigentlich irgendwie alles umsonst, weil dann ist alles, was den Vogel ausmacht, ist nicht da. Und genauso ist es mit uns Menschen. Gott hat uns geschaffen für Frieden mit ihm. Also am Anfang im Garten Eden haben die Menschen Gott gesehen, sie haben mit ihm gesprochen, sie haben mit ihm in dieser Gemeinschaft gelebt, in dieser Harmonie. Und dafür sind wir Menschen geschaffen. Und wenn wir nicht darin leben, dann gelingt unser Leben nicht. Dann sind wir zugestopft mit allem Möglichen, was uns davon abhält, frei zu sein. und gefangen in unseren Gedanken und einfach nicht frei. Das heißt, wir sind wie diese Vögel dafür geschaffen, unsere Flügel auszubreiten und in dieser Freiheit und nicht in diesem Käfig zu leben bei Gott. Und ja, das funktioniert offensichtlich ja nicht bei uns, weil wir halt in diesem Käfig sitzen. Und dieser Käfig ist die Schuld, die Sünde. Das ist alles, was uns von Gott abhält und uns gefangen hält. Und zur Schuld gehört nicht nur, was tue ich, sondern auch, was denke ich über mich selber, was denke ich über andere und halte ich an Zorn, Wut und Schmerz fest, der andere betrifft. Also kann ich Leuten nicht vergeben. Das ist alles so ein Netz, was uns einspinnt und uns eben nicht frei macht. Und wir können da aus eigener Kraft nicht raus. Das habe ich ja selber auch viele Jahre probiert, irgendwie alles zu befolgen, was in der Bibel ist, und habe mich da ganz schön fertig gemacht, aber das funktioniert nicht. Und da kommt wieder Gott ins Spiel, denn Gott will nicht diese Trennung zwischen ihm und uns. Er will, dass wir zurückkommen, wie in diesen Garten, und wieder mit Gott Gemeinschaft haben, wieder an Gottes Hand gehen und in dieser Bestimmung leben, die nämlich eigentlich für uns da ist, nämlich dieser Freiheit, dieser Harmonie, diesem Frieden. Und weil wir das selber nicht erreichen können, weil wir niemals diesem heiligen Gott gerecht werden können, der perfekt ist und gerecht. Und wenn wir nur einmal in unserem Leben irgendwas falsch gemacht haben und sei es nur, dass wir ein Kaugummi genommen haben, ist Gott trotzdem der gerechte Richter. Und ein gerechter Richter kann nicht eine schlechte Tat übersehen. Auch wenn man 100-mal was Gutes gemacht hat, macht es diese schlechte Tat nicht weg. Und der Lohn dafür ist diese ewige Trennung von Gott. Also die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Tod müssten wir sterben, weil wir, jeder von uns ein Sünder ist, ich auch. Daniel auch. Und, sorry.
Alles gut. Du hast genau, vollkommen recht.
Wir müssen diesen Tod sterben. Aber genau, weil wir nicht zu Gott kommen können, aus irgendeiner eigenen Kraft, aus irgendeiner eigenen Motivation, das geht nicht, hat Gott selber den Weg bereitet. Denn der einzige Weg, diese Schuld auszumerzen, ist, dass die Schuld für uns bezahlt wird. Und deswegen hat Gott Jesus auf die Welt gesandt. Also seinen eigenen Sohn, der hier als Mensch gelebt hat, ein Leben als Mensch geführt hat. Das heißt, er ist durch alles gegangen, was wir Menschen erdulden müssen. Das heißt, er wurde angefeindet, Leute sind ihm hinterhergereist, haben stunk gemacht, seine Freunde haben ihn verlassen, als er es am dringendsten brauchte, er wurde gefoltert und vieles anderes. Und trotzdem ist Jesus komplett ohne Schuld geblieben. Und Jesus hat, weil er ohne Schuld war, sein Leben gegeben für uns. Das heißt, er wurde von den Römern zu Unrecht, obwohl er es nicht verdient hat, an dieses Kreuz geschlagen. Sie haben ihm Nägel durch seine Hand geschlagen, sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und ihm ist das Blut, das Gesicht runtergelaufen in seine Augen. Und er hat dort gehangen stundenlang und hätte dort jederzeit runtersteigen können. Wenn Jesus gesagt hätte, Vater, schick mir Engel, die mich hier abnehmen, es wäre sofort passiert. Aber er hat es nicht gemacht, weil seine Liebe für uns so unendlich groß ist, so grenzenlos, dass er das erduldet hat, damit wir frei sein können. Und da ist es nicht geendet, denn als er dann gestorben ist, ist er nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache, denn wäre Jesus nicht auferstanden, wäre der Tod nicht besiegt, dann wäre der Weg von uns zu Gott nicht frei. Aber jetzt ist der Weg frei. Und Jesus hält uns seine Hand hin und sagt, mein Kind, ich liebe dich, ich habe nur Gutes für dich, komm zurück zu mir. Und gerade wir Deutschen, wir denken manchmal so, das muss doch ein Scam sein, irgendwas ist doch dahinter. Aber das ist es nicht. Jesus hat nur Gutes für uns, nur diese Freiheit in ihm, dieses Bewusstsein von Identität. Denn wenn wir zu Jesus zurückkommen, dann sind wir seine Kinder. Das heißt, wir sind Erben seiner Macht, dieser große König, der über allem steht, der das Universum geschaffen hat, der ist dann unser Papa und wir sind seine Kinder. Wir sind nicht mehr abhängig von dieser Welt, weil wir nicht mehr zu dieser Welt gehören. Wir sind eine neue Kreatur, die nicht mehr der Sünde nachfolgen muss. Wir sind endlich frei, dem zu widerstehen und das Richtige zu tun. Und um das zu tun, müssen wir einfach nur glauben in unserem Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und diese Schuld für uns bezahlt hat und dass er uns liebt. Und wir müssen umkehren von diesem alten Leben, denn wir können nicht, wenn wir Jesus nachfolgen, weiter in diesem alten Leben laufen. Das funktioniert einfach nicht. Wir sind neu, wir haben ein weißes Gewand an, wir können nicht mehr in diesem Moor umherschwimmen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir können, wenn wir nicht wissen, wie wir das machen sollen, können wir Gott fragen, so zeig mir die wunden Punkte, wo ich nicht handle, wie ich handeln soll und dann können wir daran arbeiten und davon frei werden. Und Jesus macht das auch manchmal, dass wir einfach von 0 auf 100 von solchen Sachen befreit werden. Das ist passiert auch. Und ich glaube, das ist, glaube ich, jeder von euch steht irgendwo an so einer Schwelle, wo ihr so denkt, eigentlich will ich irgendwie mehr. Ich habe Menschenfurcht, ich habe nicht diese Freiheit, einfach zu sagen, was in mir ist, und eigentlich möchte ich mehr und ich fühle mich nicht frei. Und ich habe das auch noch in vielen Stellen. Aber Gott will euch das wegnehmen. Er will euch diese neue Identität geben als seine Kinder, die frei sind von allem. Denn das Einzige, was wichtig ist, ist, was Gott über euch denkt. Was andere Menschen über euch denken, ist piepegal. Weil das sind Menschen, die sind nicht Gott. Die sind nicht Gott, der das Universum geschaffen hat, der alles in der Hand hat. Das heißt, wenn Gott was Gutes über euch denkt, dann kann euch das niemand mehr wegnehmen. Und ich würde das jetzt gerne mit euch, also alle, die ihr das mitbeten wollt, nochmal festmachen. Man kann das nicht oft genug tun. Am besten macht man das jeden Morgen für sich selber oder mit anderen zusammen am besten noch. Aber ich würde euch jetzt einladen, dass wir das jetzt nochmal gemeinsam, alle, auch die ihr schon glaubt oder die ihr noch nicht glaubt, dass wir das nochmal gemeinsam beten werden. Und wir Jesus nochmal neu in unser Herz einladen, nochmal diesen Neuanfang machen. Und ich weiß, das überfordert euch jetzt vielleicht, aber ich würde euch bitten, dass jeder, der das jetzt mitbeten will, aufsteht und dass ihr eure Hand auf euer Herz legt oder euren Arm hebt. Und wenn euch das unangenehm ist, denkt dran, Gott ist euer Vater. Was Gott über euch denkt, ist wichtig. Und was Menschen über euch denken, ist piepegal. Also schaut auf Jesus und was Gott über euch denkt, er ist ein König. Und wenn ein König vorbeireitet, dann bleibt man nicht sitzen, weil es mir gerade nicht so geht. Dann steht man auf, weil diesem König Respekt gebührt. Also bitte steht auf, legt eure Hand auf euer Herz und ihr könnt mir das jetzt einfach nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Danke, dass du meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass dir mein Leben deinen eigenen Tod wert war.
Danke, dass dir mein Leben deinen Tod wert war.
Ich möchte jetzt neu anfangen mit dir.
Ich möchte neu anfangen mit dir.
Ich möchte dir nachfolgen.
Ich möchte dir nachfolgen.
Ich möchte wieder, dass du mein Vater bist.
Ich möchte wieder, dass du mein Vater bist.
Hilf mir umzukehren und dir nachzufolgen.
Hilf mir umzukehren und dir nachzufolgen.
Heiliger Geist, füll mich aus mit der Liebe.
Heiliger Geist, füll mich aus mit der Liebe.
Amen.
Amen.
Dankeschön.
Vielen Dank, Johannes. Ich glaube, dieser Moment ist echt so ein bedeutsamer Moment. Es ist ein Moment, wo so ein Same gelegt werden kann, wo etwas Großes daraus entstehen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wann du vielleicht zum allerersten Mal diesen Moment hattest oder mal wieder oder wie auch immer. Aber ich habe für mich selbst festgestellt, ich denke gar nicht so oft daran, wann wurde bei mir eigentlich dieser Same für diese Beziehung mit Gott ins Leben reingesät. Wo war der Moment, wo ich mich entschieden habe? Eigentlich ist es doch wie so ein Geburtstag, den man feiern kann. Weil was ist, wie Johannes spricht von so einem Durchbruch, von so einer Freiheit, die entstanden ist. Und ich will euch jetzt mal, ihr, die ihr sagt, hey, ja natürlich, diesen Moment hatte ich in meinem Leben. Denkt mal nach an diesen Moment zurück. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Vielleicht könnt ihr ihn eingrenzen. Manche wissen das sofort, das war dort und dort und dort mit dem oder allein oder wie auch immer. Der entscheidende Punkt für mich ist jetzt die Frage, wann war das? Vielleicht kannst du dich erinnern, wann das gewesen ist. Und dann rechne mal so ein bisschen nach, wie viele Jahre das her ist. Denn ich will einfach mal fragen, nachher. Also nachher ist in dem Fall ein ganz kurzes Nachher. Für wen ist das schon über 50 Jahre her, dieser Moment? Einfach mal so kurzes Handzeichen geben. Über 50 Jahre, wow. Respekt, richtig gut. Vor 50 Jahren, vor über einem halben Jahrhundert, hast du gesagt, ich lebe mein Leben mit Jesus und du sitzt heute noch hier. Nach 50 Jahren, was für eine Entscheidung. Keine 700, aber 50 Jahre. Da ist krass was gewachsen. Die nächste Gruppe, 40 bis 50 Jahre. Also es wird jetzt ein bisschen jünger, ja, vielleicht wird es jünger. 40 bis 50 Jahre, vor 40 bis 50 Jahren, wer hat sich da entschieden? Jawohl, fast ein halbes Jahrhundert. 30 bis 40 Jahren, da bin ich dabei. Okay, vor 30 bis 40 Jahren habt ihr das erste Mal gesagt, ja, ich gebe mein Leben Jesus, ich möchte mit ihm leben, möchte mein Leben mit ihm anpacken. Wow. Jetzt, es kommt näher für die, die jetzt noch nicht dran waren. 20 bis 30 Jahren, wo seid ihr? Jawohl. Okay. Vielen Dank. Nochmal der Tipp. Versucht es einzugrenzen für euch selbst. Vielleicht könnt ihr das auch sogar einen Monat an einem Tag festmachen und versucht es zu feiern, euch daran zu erinnern, denn das war ein entscheidender Moment. 10 bis 20. Jawohl. 10 bis 20. Sehr cool. Und natürlich gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Vor 5 bis 10 Jahren. Jawohl. Vor 5 bis 10 Jahren. Okay. 0 bis 5 Jahre. Ganz, also fast noch ganz frisch. Jawohl, super. 5 bis 10 Jahre habt ihr festgemacht, dass ihr von 0 bis 5 Jahren, sorry, ich bin in der Kategorie gesprungen, von 0 bis 5 Jahren habt ihr gesagt, ich möchte mit Jesus leben. So cool. Und vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich möchte, wenn die Frage das nächste Mal kommt, will ich dabei sein. Und sagen, okay, vor 0 bis 1 Jahre, von 0 bis 2 Jahre. Vielleicht gibt es jemand, der heute sagt, hey, ich möchte auch diesen Anfang mit Jesus machen. Nach dieser Predigt von Johannes, nach dem Appetit machen, da möchte ich das auch machen. Vorhin haben wir allgemein zusammen gebetet und wenn du sagst, ja, das bin ich, dann komm nach dem Gottesdienst einfach nach vorne. Johannes steht hier, ich werde vor hier stehen. Ich glaube, Stefanie, du stehst gewohnheitsgemäß auch immer mit hier zum Beten. Komm einfach nach vorne und sag, okay, ich möchte das mit Jesus festmachen. Heute ist der Tag, this is the day that the Lord has made. Und ich möchte das einfach mit ihm festmachen. Und ihr seht, dass aus diesem Bekenntnis kann was Richtiges entstehen. Also nochmal kurz zurück zum Tag festmachen. Und wenn du sagst, ich möchte das nochmal festziehen für mich, ich möchte das nochmal ganz bewusst festmachen. Vielleicht bin ich mir nicht so ganz sicher oder ab und zu mal habe ich die Zweifel, dann komm genauso nach vorne. Wir beten auch für dich, wenn du sagst, ich habe das schon mal festgemacht, aber ich möchte es ganz bewusst festmachen. Aber Vortritt haben die zum ersten Mal machen, okay? Also, und aus diesem Schritt heraus, da wächst viel, wie wir das am Anfang bei Petrus gesehen haben. Da ist vorher schon einiges passiert. Er hat vieles gehört von Jesus, über Jesus. Er hat ihn selbst erlebt, bei anderen aber. Und dann kommt dieser eine Moment, wo er merkt, okay, das ist mein Moment. Jetzt erlebe ich als Petrus Jesus für mich selbst. Und diesen Moment erleben Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Manche höchst emotional und andere absolut rational. Okay, ich habe kapiert, dass das richtig ist und dass das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und da magst du ganz individuell ein Mensch sein. Dann kann die Reise weitergehen. Dann sagst du, okay, ich möchte es festmachen, vielleicht ist Taufe ein weiterer Schritt. Wir werden am 29. Juni eine Taufe haben. Und dann kannst du das bezeugen vor anderen, wenn du das magst und ausdrücken, hey, ich habe die Entscheidung getroffen.